Jetzt bin ich noch besser zu hören. Gut. Ja, und das passt auch sehr gut zu unserem Text heute, denn im letzten Teil unserer Predigtreihe über stark und mutig sein betrachten wir heute, was Paulus und sein Mitarbeiter Silas in der Stadt Philippi, das ist in Makedonien, heute liegt das im Osten Griechenlands, was die da erlebt haben. Und die Geschichte, die ist sicher vielen von euch bekannt und wir finden sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wer mitlesen möchte und eine Bibel hat, der kann das gerne tun. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und ich lese Vers 16 bis 26. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und befahl dem Dämon: Im Namen Jesu Christi verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die Apostel auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die gegen das römische Recht verstoßen. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas, und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut, und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Bis hierhin erstmal. Ja, auf den ersten Blick betrachtet ist das hier eine Geschichte von zwei wirklichen Glaubenshelden, treuen und vollmächtigen Nachfolgern Christi. Sie verkündigen unerschrocken die Botschaft von Jesus, ja befreien sogar eine Frau von einer okkulten, dämonischen Macht, werden zu Unrecht verhaftet, misshandelt und eingekerkert. Das alles bringt sie nicht aus der Fassung, sondern unbeirrt preisen sie Gott und beten, was zur Folge hat, dass sie auf wunderbare Weise aus ihrer Gefangenschaft befreit werden. Gut, dass es solche Helden im Glauben gab und manchmal heute auch noch gibt. Nicht jeder kann ein Held sein. Die meisten von uns sind es jedenfalls nicht. Ich bin schon froh, wenn ich wegen meines christlichen Glaubens nicht ins Gefängnis muss. Danke, Jesus, dass wir hier keine Christenverfolgung haben. Amen. Na gut, vielleicht wollt ihr noch ein bisschen mehr hören. Okay, ich glaube, diese Mini-Predigt, wenn man sie so nennen soll, hat niemandem von uns irgendwie weitergeholfen. Warum nicht? Erstens habe ich mich gar nicht ernsthaft auf diese Geschichte, auf diesen Bericht eingelassen. und das Ergebnis ist oberflächlich. Und zweitens, wenn man das so sagt, dann wäre der Abstand zwischen diesen Glaubenshelden der Apostelgeschichte und uns so groß, dass es bei einem ehrfürchtigen Staunen über Paulus und Silas bleibt, aber wir selbst uns nicht dadurch verändern würden und auch nicht persönlich ermutigt oder korrigiert werden. Und ja, es auch gar nicht möglich erscheint, dass wir einmal in ähnlicher Weise Gottes Wirken und Kraft erleben könnten. Also sei stark und mutig, das Motto unserer Predigtreihe. Ja, wie geht denn das überhaupt? Und deswegen stelle ich dir ganz persönlich am Anfang die Frage, hast du denn eine Sehnsucht danach, Gottes Wunder zu erleben? Oder ist es dir in Wirklichkeit lieber, ein ganz normales, unauffälliges Leben zu leben, in dem es solche dramatischen Erlebnisse gar nicht gibt? Diese Frage kannst du dir nur selber beantworten und ich werde am Schluss der Predigt die Frage nochmal stellen. Was waren die Voraussetzungen dafür, dass Gott auf diese fast übernatürliche Art und Weise in das Leben von Paulus, Silas, dem Gefängnisaufseher und den anderen Gefangenen eingegriffen hat? Erstens, Paulus und Silas sind aus ihrem abgesicherten Lebensumfeld aufgebrochen. Sie haben sich also von Jesus auf ihre Reise schicken lassen. Sie gehorchen dem Ruf Christi in besonderer Weise, lassen sich ausschicken, aussenden. Wer hat denn Paulus überhaupt beauftragt, viele Tausende von Kilometern zu Wasser und zu Land zurückzulegen und die gute Nachricht von Jesus, dem Sohn Gottes, zu verkündigen? Es war der auferstandene Herr selbst, der dem Saulus vor Damaskus begegnet ist, wodurch sein Leben sich radikal umkehrte. Und jetzt gleich die Frage an dich persönlich. Hast du auch eine Bekehrung erlebt? Vielleicht vor langer, langer Zeit? Was ist daraus geworden? Lebst du dieses neue Leben heute noch? Es war dann nicht nur Christus selbst, es war auch die Urgemeinde in Jerusalem, die Paulus einen konkreten Auftrag gab, nämlich die gute Nachricht allen Menschen im Römischen Reich zu bringen, speziell auch denen, die aus der heidnischen Welt der vielen Götter kommen und sich nicht zum Gottesvolk Israel dazu rechnen können. Und mit diesem Auftrag wurde auch Silas ausgesendet, nämlich zusammen mit Paulus zu der sogenannten zweiten Missionsreise, und zwar durch eine zweite Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Antiochia. Das war damals eine Großstadt, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, Antiochia. Heute ist es eine kleine Provinzstadt im Süden der Türkei, Antakya, nicht weit von der syrischen Grenze. Und übrigens, bei dieser zweiten Aussendung ging es eigentlich sehr menschlich und unvollkommen zu. Denn der Paulus hatte sich eigentlich nur deswegen den Silas ausgesucht, weil er sich mit ihm gut verstand und weil er sich vorher mit den Teampartnern der ersten Reise, Barnabas und Markus, zerstritten hatte. Also brauchen wir nicht denken, dass da alles nur aus Gold war in der Zeit der ersten Christen. Da ging es auch sehr menschlich und unvollkommen zu und trotzdem tut Gott solche Wunder. Und da denke ich mir, ja, dass es menschlich und unvollkommen zugeht, das kenne ich auch hier von uns. Dann kann ja Gott auch trotzdem noch große Dinge tun, wenn ihn das nicht grundsätzlich stört. Ich fasse zusammen. Ist dein Leben heute noch von der Hinkehrung zu Christus, von der Bekehrung geprägt? Gibt es in deinem Leben eine Berufung für bestimmte Aufgaben, für eine bestimmte Aufgabe vielleicht, für die dich Jesus gebrauchen möchte? Kennst du diese Berufung schon? Oder wartest du noch drauf? Und wenn du sie kennst, setzt du sie um in deinem Leben? Ja, natürlich sind wir nicht alle zu reisenden Missionaren berufen. Und das war ja auch damals schon nicht so. Zum Beispiel eben in dieser Stadt Philippi hat Jesus der Lydia eine sehr wichtige Aufgabe übertragen. Da hat Jesus Lydia berufen, nämlich diese wohlhabende Geschäftsfrau hat ihr Haus, ihren guten Ruf und ihren Besitz der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und sie war die Gemeindeleiterin in Philippi. Berufungen gibt es verschiedene. Paulus und Silas sind ein Team. Zweiter Punkt, sie sind ein Team. Sie reisen zusammen, predigen und beten zusammen, erleben zusammen geistlichen Widerstand und landen dann konsequenterweise auch zusammen im Gefängnis. Und darin folgen sie auch dem, was Jesus praktiziert hat. Er hat nämlich zu bestimmten Gelegenheiten ebenfalls seine Jünger in Zweierteams ausgeschickt, um dadurch viele Menschen zur gleichen Zeit in Israel zu erreichen. Und auch später, immer wieder im Lauf der Geschichte der christlichen Kirche, wurde das so gehandhabt. Zum Beispiel im Mittelalter, das weiß wahrscheinlich kein Mensch, aber es war so, da wurden die Brüder des Dominikanerordens als Missionsprediger in Teams ausgeschickt. Und einige von ihnen erreichten im Mittelalter sogar Indien, Südostasien und sogar China. Oder später die Herrnhuter Brüder, sie schickten Missionsteams aus, unter anderem zu den Inuit nach Grönland. Und da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele nennen. Ja, vielleicht uns am bekanntesten ist ja auch die Zeugen Jehovas. Die gehen mit ihren besonderen Lehren an die Haustüren, immer konsequent zu zweit. Und immer unangekündigt, wenn du gerade am Essen kochen oder beim Hausputzen bist. Ob das jetzt so geschickt ist, weiß ich nicht. Aber das Prinzip ist zumindest biblisch, geht hinaus in alle Welt und verkündet. Und das kann tatsächlich auch in der eigenen Siedlung sein oder im Nachbardorf. Und da muss man nicht in andere Klimazonen erst reisen. Übrigens, wenn ihr zu zweit oder zu dritt für Jesus unterwegs seid, egal jetzt ob an den Haustüren oder vielleicht beim liebevollen Packen von Päckchen der Aktion Weihnachten im Schuhkarton oder vielleicht bei einem Adventssingen im Altenpflegeheim, wenn es mal wieder erlaubt ist, ja, dann lernst du ganz nebenbei deinen Bruder, deine Schwester in Christus nochmal ganz anders kennen. Vielleicht ist das die Gelegenheit, mal miteinander erst zu reden, Lasten mitzuteilen und sich auch etwas zu vergeben. Vielleicht auch falsche Vorurteile mal zu korrigieren, bevor man dann miteinander für Jesus loszieht. Und aufeinander achten, den anderen nicht überfordern, Rücksicht und Liebe üben, das gehört auch mit dazu, wenn man im Team unterwegs ist. Schon deshalb lohnt es sich, sich zu zweit oder zu dritt oder zu viert in kleinen Gruppen von Jesus aussenden zu lassen. Was auch immer man dann konkret macht. Tja, Paulus und Silas. Ich denke, das war wahrscheinlich ein ziemlich ungleiches Paar. Der Paulus erscheint mir eher dominant. Er kann schon reichlich Missionserfahrung vorweisen. So wurden zum Beispiel Barnabas und er erst ein paar Monate zuvor in der Stadt Lystra in Kleinasien, heute Türkei, erst von den Menschen begeistert, wie Götter verehrt, wirklich, die wollten ihnen opfern, dachten Zeus und Hermes sind gekommen. Und die gleichen Menschen haben sie kurz darauf mit Steinen beworfen und fast umgebracht. Ja, sowas muss man erstmal verdauen, erleben, überleben und dann trotzdem weitermachen. Und dieser Paulus, der jetzt schon solche Dinge erfahren hat, der teilt sein Schicksal mit dem, ich sag mal, wahrscheinlich noch so ein bisschen Anfänger Silas, der aus der Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia gekommen ist und solche Erfahrungen vermutlich noch gar nicht kennt. Mir fällt im Bibeltext auf, dass beide von den Einheimischen in Philippi zu Unrecht beschuldigt werden, Unruhe in die Stadt gebracht zu haben. Es war ja gar nicht so. Und bei der Gelegenheit wird von den Leuten der Unterschied hervorgehoben, wir sind Römer und das heißt, wir haben größere Privilegien und die da sind Juden und machen Ärger. Und mir fällt hier auf, dass Paulus sich gar nicht verteidigt und gar nicht verrät, dass auch sie beide, Paulus und Silas, obwohl von der Abstammung her Juden, aber doch das römische Bürgerrecht besitzen. Hätte er das nämlich gesagt, hätten die Polizeioffiziere sie nicht anschließend auspeitschen dürfen. Warum sagt er es nicht? Ich glaube, Paulus und Silas sind bereit, gemeinsam für Christus zu leiden. Sie wollen nicht sich einfach dann durch die Hintertür davor drücken. Sie sind bereit zu leiden für Christus. Und so wurde ja Jesus auch noch in ganz anderem Maß, noch bevor er am Kreuz hing, misshandelt. Er wurde ausgepeitscht, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber mit einem speziellen Folterinstrument, was mit Knochenstücken besetzt war, sodass also die Haut in Fetzen herunterhing. Und jetzt haben Paulus und Silas Anteil an dem Leiden Christi. Mit Jesus selbst sind sie im Team, im Leidensteam hier. Also ich fasse zusammen, suche immer die Gemeinschaft, wenn du Jesus dienen möchtest. Jesus hat uns nämlich nicht zu einsamen Wölfen und Einsiedlern berufen. Und lass dich auf deinen Bruder, deine Schwester ein. Wenn du Gott dienst, gibt es dreifache Frucht. Du erreichst mit deiner guten Botschaft oder mit deinen guten Taten andere Menschen, gibst ihnen Hoffnung und Wegweisung. Du lernst deine Schwester, deinen Bruder kennen. Ihr beginnt, vieles miteinander zu teilen. Und du machst neue Erfahrungen mit deinem Herrn, erlebst Jesus als den, der euch führt, ermutigt, Freude gibt. Und jetzt noch mein dritter Punkt. Paulus und Silas beten und loben, laut und mitten in der Nacht. Na, das ist ja seltsam. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich so fühlt mit zerschundenem Rücken? Die Ruten, mit denen sie ausgepeitscht wurden, haben Striemen hinterlassen. Die Haut ist geschwollen, an einigen Stellen sicher aufgeplatzt und blutig. Da schmerzt jede Berührung mit dem Stoff der Kleidung. Da können sie ihre Arme kaum zum Gebet erheben, weil jeder Muskel wehtut. Vielleicht sind Mund und Kehle trocken, ausgedörrt. Der Gesang hört sich nicht himmlisch an, wie in der Gemeinde, sondern krächzend und schaurig. Dazu die Mitgefangenen, von denen jeder seinen eigenen Kummer, seine eigene Wut, seine eigene Sorge in sich trägt. Ob die von diesem nächtlichen Singsang der Christen so erbaut sind? Nicht unbedingt, ne? Also Paulus und Silas, sie beten und singen nicht, weil es ihnen im Gefängnis so gerade danach ist, weil das so schön klingt da unten in dieser Sicherheitszelle mit den Füßen im Holzblock, sondern weil sie es immer tun. Sie sind es einfach gewohnt. Viele Wege haben sie schon miteinander zurückgelegt, meistens zu Fuß. Und sicher haben sie dort miteinander geredet und auch geschwiegen und auch laut gebetet und auch laut gesungen. Wie auch in den verschiedenen Hausgemeinden, die sie besucht haben. Beten und singen, das ist für die beiden so selbstverständlich wie Essen und Schlafen. Es gehört einfach dazu. Ja, danke, ich brauch's gar nicht. Und deswegen fangen sie, dankeschön, wie selbstverständlich im Gefängnis in der Nacht damit auch an. Richtig schlafen können sie vermutlich sowieso nicht. Nach dieser Aufregung, nach diesen Schmerzen. Also singen und beten. Das ist immer gut. Ja, vielleicht werden sie ja am Morgen wieder entlassen und davongejagt. Aber vielleicht müssen sie auch noch Tage im Gefängnis warten, bis es einen extra Gerichtsprozess gibt. Egal, Singen und Beten ist niemals verkehrt. Und jetzt wieder die Frage an dich. Gehört für dich Singen und Beten zum Tag dazu? In Freude und Dankbarkeit, in Trauer und Sorge? Ich habe einen Vers dazu gefunden, ganz kurz. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da heißt es einfach, betet ohne Unterlass. Und was meint denn der Paulus in dem 1. Thessalonicher Brief mit diesen drei Worten, betet ohne Unterlass? Sollen wir jetzt vielleicht so mit einem Rosenkranz in der Tasche herumlaufen und täglich eine bestimmte Anzahl Vaterunser und Ave Maria murmeln, ohne Unterlass beten? Ich glaube, Paulus meint, wir sollen immer in der Gebetshaltung sein. Immer bereit sein, innerlich leise und äußerlich auch laut zu beten. In Kontakt mit dem Herrn bleiben. Online sein, kann man vielleicht sagen. Und so ist es ganz natürlich, dass das Singen und Beten jetzt auch in der Nacht im Gefängnis bei den beiden einfach so durchbricht. Das gehört für sie dazu zum Leben. Das kommt einfach so von selbst, ganz klar, ganz natürlich, nicht aufgesetzt. Sie müssen sich da gar nicht groß erinnern oder zwingen dazu. Apropos Singen, wir haben ja auch so wunderbar gesungen gerade. Welche Lobpreislieder, welche Chorusse oder welche Kirchenlieder kannst du eigentlich auswendig singen? Wenn der Beamer aus ist und kein Liederbuch zur Hand, und kannst du dann vielleicht auch noch ein paar Bibelverse dazu, die dich und andere ermutigen? Ja, es werden vielleicht Situationen kommen, in denen wir diesen Schatz an Liedern und Bibelversen in unserem Kopf, in unserem Herzen brauchen werden. Deswegen, jetzt ist noch eine gute Gelegenheit, ne, haben wir jetzt heute schon wieder gemacht, fang heute damit an, dir Liedverse und Bibelverse einzuprägen. Es ist ein Schatz für dich. Ich fasse zusammen. Singen und beten, das ist das Atmen der Seele, wenn du zu Jesus gehörst. Ist es bei dir ein bisschen seltener geworden in der letzten Zeit? Macht nichts. Heute kannst du wieder neu anfangen. Und dann wird dein Beten und dann wird dein Singen schließlich zu einem immerwährenden Gebet ohne Unterlass. Begleitet dich ganz selbstverständlich auch in die dunklen Stunden des Lebens hinein. Ja, ich habe über die Voraussetzungen für Gottes wunderbares Eingreifen gesprochen. Jetzt am Schluss möchte ich mir mit euch noch die Folgen ansehen, was denn aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit dann alles so folgt. Apostelgeschichte 16, 25 bis 34. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut. Und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Töte dich nicht, rief da Paulus laut, wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ja, man kann Paulus und Silas als besondere Glaubenshelden sehen, so wie ich das am Anfang in der Mini-Predigt ein bisschen nicht ganz ernsthaft getan habe. Ich finde es jedenfalls hilfreicher und naheliegender, sie einfach als zwei Brüder in Jesus zu sehen, die ihren Glauben, wie man heute sagt, authentisch leben. Dazu gehören die Umkehr und Hinwendung zu Jesus, die Berufung, die Gemeinschaft, das Gebet und der Lobpreis. Oder um es noch einprägsamere Formel zu bringen, die ist schön, weil das kann man sich gut merken, auch wieder was zum Auswendigmerken, 5G. Wer kennt 5G? Ja, Geduld ist das, glaube ich, nicht dabei bei diesem 5G, aber okay, ich sag's mal, also es ist jedenfalls nicht der Mobilfunkstandard, sondern Gottes Wort, ne, lesen, auch auswendig lernen, Gehorsam, auf Gott hören, Glauben natürlich, man kann auch sagen, den Glauben bekennen, Gebet, ganz wichtig, die Verbindung zum Herrn und Gemeinschaft. Ja, nicht alleine, kein einsamer Wolf, sondern du gehörst zu einer Gemeinde oder sogar vielleicht hier zu einem Missionsteam. Und was sind die Folgen? Für Paulus und Silas war dieser Gefängnisaufseher nicht der Feind, sondern ein Mensch, der ebenfalls Jesus Christus als Herrn und Erlöser braucht. Aus Liebe zu ihm bleiben sie im Gefängnis, auch wenn die Flucht möglich gewesen wäre. Denn sie wussten ja genau, wenn alle abhauen, wird der Gefängnisaufseher dafür verantwortlich gemacht. Und das bedeutet nach dem römischen Gesetz Todesstrafe. Und offensichtlich sind auch die anderen Gefangenen gleichfalls so beeindruckt von dem, was sie gerade erlebt haben, erst dieser mächtige Lobgesang und dann dieses Erdbeben und alles, dass auch sie nicht reißaus nehmen. Das Ergebnis ist, dass ein Mensch und seine ganze Familie gläubig werden und dadurch sich dieses Geschehen wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Und so, dass am Schluss dann sogar die römischen Offiziere, diese Polizeioffiziere, die sie gefoltert haben, selbst kommen müssen und sich bei Paulus und Silas für die schlechte Behandlung entschuldigen müssen. Denn jetzt ist beim Paulus doch so ein bisschen sein Naturell durchgebrochen, dass er dann ihnen hat ausrichten lassen, ey, wir sind zwei römische Bürger, die ihr da gestern misshandelt habt. Oh, das hätten wir nicht tun dürfen. Ja, dann kommt und führt uns in Ehren mal raus aus dem Gefängnis. Also dadurch kriegt die ganze Stadt mit, was hier los war. Und die Gemeinde, am Schluss wird auch nochmal Lydia als Gemeindeleiterin extra erwähnt, wird durch diese Ereignisse gestärkt und in der Stadt bekannt. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal meine Frage von Anfang nochmal stellen. Und wiederholen, hast du die Sehnsucht, Gottes Wunder zu erleben? Oder ist es dir eigentlich lieber als Christ ein ruhiges, unauffälliges Leben zu leben? Gottes Wunder erleben, das wird sicherlich nicht in jedem Fall mit Aufruhr, ausgepeitscht werden und Gefängnis verbunden sein. Es geht vielleicht auch weniger dramatisch. Lebe einfach als Christ in Gottes Gegenwart, nimm dir diese 5G als Leitlinie, wie war das wieder? Gottes Wort, Gehorsam, Glauben, Gebet und Gemeinschaft, genau. Und dann wirst du schon sehen, welche Früchte dein Leben trägt. Und was für dich persönlich gilt, gilt genauso für uns als ganze Gemeinde. Auch wir müssen uns als Gemeinde diese Frage stellen, wollen wir ein unauffälliges und ruhiges Dasein führen oder sind wir nach diesem erzwungenen Pandemiejahr oder eineinhalb Jahren jetzt wieder bereit für einen Neustart, für einen geistlichen Aufbruch. Und das kann schon heute nach dem Gottesdienst beginnen. Amen.